Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der NBW. Wir machen eine ganze Reihe von Veranstaltungen, mit denen wir Debatten anregen zwischen Expertinnen und Experten. Der Podcast, den wir heute haben, ist eines unserer Formate, um den Deep Dive etwas tiefer sich mit Themen beschäftigen zu können, den Zuhörerinnen und Zuhörern anzubieten. Ich habe heute die große Freude, mich mit Cornelia Müller-Pagel zu unterhalten. Cornelia ist seit 2019 Leiterin des Bereichs Grüne Gase, also eine Kollegin von VNG. Die VNG gehört ja mit in den NBW-Konzern und ist eine ausgewiesene Expertin rund um das Thema Wasserstoff. Herzlich willkommen, Cornelia. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Vielleicht eingangs, möchtest du etwas zu deinem Werdegang sagen? Das ist ja auch immer interessant, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einschätzen können, wen sie sozusagen am Ohr haben.
Ich bin von Hause aus, das mag überraschen, Juristin, Volljuristin auch, und habe als solche hier in der VNG auch angefangen, damals 2009, habe da verschiedene Stationen durchlaufen. Ich sage immer so, fast alles gemacht, was man als Juristin in der VNG machen kann, und hatte sehr früh schon tatsächlich mit dem Thema grüne Gase zu tun. Angefangen mit dem Thema Biogas und Biomethan. Wir hatten uns als VNG sehr frühzeitig in diesem Geschäftsfeld engagiert. Ich habe das mit begleitet von der juristischen Seite und habe auch sehr bald mit dem Thema Wasserstoff zu tun gehabt, allerdings da noch in einem anderen Kontext. Da ging es damals um die Frage, wie viel Wasserstoff darf denn in die Gasleitungen, in die Erdgasleitungen rein? Und da haben wir ja mittlerweile die Regelung mit den 10%. Und als die damals in die Gesetzgebung reinkam, habe ich das sozusagen von der VNG-Seite mit betreut. Und was ich ja auch mitbekommen habe relativ früh, ist die Veränderung des Geschäftsmodells eines Gashändlers oder Gaszwischenhändlers, was bei mir immer so die Frage ausgelöst hat, ja, was kommt denn eigentlich danach? Mhm. Und ja, da hatte ich immer wieder mit Kollegen, mit Vorgesetzten drüber gesprochen, und 2019 hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass diese Abteilung, die ich jetzt leiten darf, gegründet wurde und mir das Vertrauen ausgesprochen wurde, das umzusetzen, was mich wirklich sehr gefreut hat. Und seit 2019 habe ich dann sozusagen den Sprung aus der klassisch juristischen Tätigkeit in mehr operative, strategische Tätigkeit übernommen und diese Abteilung, der ich jetzt vorstehen darf, aufgebaut mit allen Projekten, die damit zusammenhängen, und unser Nukleus, wo wir sagen, damit kann man die Organisation gut entwickeln und auch verändern, wo wir hin müssen, das ist der Energiepakt Bad Lauchstädt.
Genau, das ist sozusagen tatsächlich dann ein sehr praxisorientiertes Beispiel, wie man sich im Thema Wasserstoff in die Zukunft entwickeln kann. Für diejenigen, wahrscheinlich werden es ein paar sein, der Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht wissen, was der Energiepark Bad Lauchstädt ist. Vielleicht kannst du in knappen Sätzen sagen, was macht ihr da in Bad Lauchstädt?
Ich versuch's. Wir machen ganz viel. Aber wenn man es auf wenige Sätze runterdampfen oder zusammenfassen will, versuchen wir im kleinen, im begrenzten Raum die Energiewende einmal komplett abzubilden. Und zwar am Beispiel der grünen, der Wasserstoffwertschöpfungskette, grün oder grünen Wasserstoffwertschöpfungskette, je nachdem, wie man es formulieren will. Das heißt, wir bilden alle Komponenten an einem Ort ab. Wir bauen einen Windpark, 8 neue Windräder, 50 MW, die direkt verbunden sind mit einem Elektrolyseur, der hat eine Größe von 30 MW, produziert Wasserstoff, der wird in eine Leitung, eine ehemalige Gasleitung eingebracht und über diese Gasleitung zum Kunden transportiert. Das Ganze wird abgerundet noch mit der Speicherkomponente, die auch ganz wichtig ist beim Thema Energiewende. Hier sind wir dabei, Teile der Obertalanlage eines zukünftigen Wasserstoffspeichers zu beforschen. Das in Summe gibt uns die Möglichkeit, in einer Laborzusammenstellung, nicht unbedingt Maßstab, sondern eher Zusammenstellung, alles zu testen, was man wissen muss, dass die Energiewende funktionieren kann. Das heißt, als Beispiel, wir sind die Ersten, die in Wasserstoffleitungsteil umwidmen, Erfahrungen sammeln werden, wie das geht, wie sich die Materialien verhalten, wie sich Armaturen verhalten, was man bei Reinigung berücksichtigen muss. Und das ist dann stilgebend für Gesamtdeutschland. Also insofern, da sind wir im besten Sinne ein Labor. Wir sind aber ein Reallabor, das heißt, wir sind nicht im Labormaßstab unterwegs, also nicht klein, sondern groß. Und ich habe es in den Zahlen schon angedeutet, mit 50 MW und 30 MW, also vor allem die 30 MW des Elektrolyseurs, sind wir tatsächlich schon ziemlich spitze momentan, was die Größen von Wasserelektrolyseuren angeht.
Ist das denn schon in Betrieb alles? Also ist es schon umgesetzt, gebaut? Könnte ich schon grünen Wasserstoff dort kaufen? Also vielleicht, wenn ich Teil der, also wenn ich Kooperationspartner wäre?
Also Kooperationspartner ist erstmal ein gutes Stichwort. Das ist sehr wichtig bei diesem Projekt, aber ich glaube auch bei allen Projekten, dass wir mit Partnern arbeiten. Und das ist auch in unserem Projekt so. Wir sind 7 Stück an der Zahl. Wenn man sozusagen die Wertschöpfungskette aufspannt, steht am Anfang die TerraWatt, die Windparks baut. Dann gibt es die Uniper Hydrogen und die VGH&V, die das Thema Elektrolyse abdeckt. Für alle, die den NBW-Konzern kennen, wir haben dann noch die Ontras, die den Transport macht, und VGS Gasspeicher GmbH, die das Thema Speicher macht und Forschungsbegleitung erfolgt durch das DBI. Davon sind Teile tatsächlich schon da. Also man kann tatsächlich schon was sehen und theoretisch auch anfassen, auch praktisch anfassen. Das ist vor allem das Leitungsstück. Da habe ich ja schon gesagt, es ist eine Umwidmung. Das heißt, die Leitungen sind da, wir haben die gemolcht, wir haben eine Molchschleuse neu gebaut und diese Teile kann man tatsächlich schon anfassen. Und den Windpark, der ist auch fast fertig, der wird jetzt zu Ende April tatsächlich fertiggestellt. Das erste Windrad ist Anfang dieses Jahres in Betrieb gegangen. Kann man auch sehr schön, wer so sehr schön sehen, da gibt es so Karten, die Anfang des Jahres hochgekommen sind oder die es immer gibt, aber die aktualisiert werden. Da gibt es einen Punkt in der Mitte Deutschlands, das ist unser Windrad, was dann Anfang des Jahres in Betrieb gegangen wird. Also das kann man anfassen. Man kann Windrad anfassen, man kann Leitung anfassen. Die Kaverne ist auch tatsächlich schon da für den Wasserstoffspeicher. Der Elektrolyseur wird gerade gebaut. Also wir haben im August letzten Jahres, kann man jetzt sagen, angefangen damit, den klassischen Tiefbauarbeiten sind jetzt auch schon dabei, die Hochbauarbeiten vorzunehmen. Ein Gebäude ist sogar schon fast fertig. Also man kann schon was ansehen, aber der Elektrolyseur selber nicht. Das geht dann erst Mitte diesen Jahres los. Und Ziel ist es, zu Ende 25 dann auch mit der Lieferung zu beginnen.
Und wer kriegt den Wasserstoff?
Den Wasserstoff, da sind wir sehr, sehr stolz. Also erstens sind wir, glaube ich, das erste Projekt mindestens in Deutschland, was es geschafft hat, einen Liefervertrag für grünen Wasserstoff abzuschließen, und zwar 100%, auch mit der entsprechenden Lieferkette dahinter. Der Kunde ist die Totalraffinerie in Leuna, die heute schon großen Wasserstoffbedarf haben. Die decken sie mit Grau, den setzen sie in ihren Hydrierprozessen ein.
Was ist grauer? Vielleicht ein Satz für die Zuhörer, was ist grauer Wasserstoff im Gegensatz zu grün?
Sehr gute Frage. Die Farbenlehre des Wasserstoffs ist ja auch eine Nummer für sich. Grauer Wasserstoff ist im Prinzip der Wasserstoff, den wir heute schon überall verwenden, der in dem klassischen Herstellungsprozess hergestellt wird, nämlich Dampfreformierung. Das heißt, es wird aus Erdgas oder das Erdgasmolekül wird aufgespalten. Daraus entsteht Kohlenmonoxid, CO2 und eben auch Wasserstoff. Der Name sagt es oder Beiprodukte sagen es, CO2 ist definitiv nicht dekarbonisiert. Und deswegen sagt man dazu grauer Wasserstoff in Abgrenzung zu zum Beispiel blau oder grünen Wasserstoff, wo man Lösungen gefunden hat, CO2 zu vermeiden auf unterschiedlichen Wegen. Aber grau sozusagen Wasserstoff mit CO2 unter Einsatz fossiler Einsatzstoffe.
Aber der grüne Wasserstoff sozusagen, den ihr herstellt in Bad Lauchstädt, das ist, wie soll ich sagen, die Krone sozusagen der Wasserstofferzeugung, weil das ist der erneuerbar erzeugte Wasserstoff. Also auch nicht auf Erdgasbasis, sondern Wind eben, wie du gesagt hast, und dann wird Wasser aufgespalten durch eine Elektrolyse.
Genau, ja, genau so ist es. Also wir setzen nachweislich grünen Strom ein, da wird er sogar extra produziert für uns. Und dann ist der normale Elektrolyseprozess. In unserem Fall ist es eine alkalische Elektrolyse, wo wir halt ganz simpel gesprochen Wasser reingeben, eine Kathode und eine Anode reinhalten und eben H2O aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff.
So ein bisschen Knallgas aus dem Chemieunterricht oder so, kann ich mich dunkel erinnern. Da hatte man das doch auch irgendwie mal so gemacht, also ist schon lange her bei mir.
Ja, also Knallgasprobe ist tatsächlich das, wenn man gefragt wird, also wenn ich gefragt werde, was ist meine erste Begegnung mit Wasserstoff, dann ist es die. In der Tat, gleichwohl haben wir bei uns im Projekt schon vor, es nicht knallen zu lassen, sondern sind da auch sehr drauf bedacht, die Sicherheitsstandards einzuhalten und setzen die auch um, ja.
Ich meine, das ist jetzt das größte Projekt, wie du sagtest, das wirklich real in Betrieb ist oder bald in Betrieb sein wird. Wie viele von den Bad Lauchstädts, wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, bräuchte man denn, wenn man das als Blaupause nimmt, also und man es einfach hier so wie bei SimCity mehrfach nebeneinander stellen könnte, um künftige Wasserstoffversorgung von Deutschland zu gewährleisten?
Naja, das ist immer so ein bisschen die Frage, von welcher Perspektive man kommt, ne? Ich würde jetzt mal als Ausgangspunkt nehmen, der für uns alle relevant ist, die Wasserstoffstrategie der Bundesrepublik Deutschland, die ja angepasst worden ist. Wir kennen die Zahlen alle. Es war ursprünglich mal von 5 GW heimischer Erzeugungskapazität die Rede. Das wurde dann angepasst im Zuge der neuen Regierung und der neuen Zusammensetzung auf 10 GW Erzeugungskapazität. Was aber immer beibehalten war, war die prognostizierte Nachfrage von ungefähr 100 bis 110 TWh in 2030 Wasserstoff oder dekarbonisierten Wasserstoff. Wenn man jetzt von der Erzeugungsseite kommt, also diesen Erzeugungszielen, die die Bundesrepublik definiert hat, dann kann man sagen, dass wir mehr als 300 Projekte in der Größenordnung von Bad Lauchstädt bräuchten, um das Ziel zu erreichen.
Die TWH jetzt dann am Ende zu haben?
Nee, die 10 GW, also die 10 GW Erzeugungskapazität. Bei TWH sind es sogar noch mehr.
Also das würde bedeuten, selbst wenn man die 10 GW hat, hat man noch nicht 100% abgedeckt.
Lange nicht, nee, genau. Also da sind wir so bei knappen Viertel, würde ich sagen, sind wir da, wenn wir über die Erzeugungskapazität kommen, was die Bedarfe angeht.
Okay.
Was aber normal ist, also das kann man ja auch der Wasserstoffstrategie entnehmen, dass es illusorisch ist, auch aufgrund der Gegebenheiten, die wir in Deutschland haben, komplett auf heimische Erzeugung zu setzen. Das wird nicht funktionieren. Also nicht heimische Erzeugung grün, das wird nicht das Ziel erfüllen. Wir werden eine Mischung brauchen aus Import, vielleicht auch aus anderen Wasserstofffarben. Blau wird dann auch immer wieder diskutiert, aber allein grün heimische Produktion wird definitiv nicht reichen.
Das ist eigentlich auch nichts Neues. Gas haben wir auch nicht alles, Kohle haben wir nicht, Öl haben wir nicht. Genau. Wir sind schon immer ein Energieimportland gewesen und von daher ist das ja auch nichts Neues.
Ne? Ich finde es mal interessant, wenn man mit Nicht-Energiemenschen spricht, für die ist es dann doch manchmal eine überraschende Information, aber ja, klar, für uns ist das Alltag.
Ja gut, ich denke, jeder, der tankt, sollte sich eigentlich wissen, dass das Öl jetzt nicht alles in Deutschland meinen, aus dem Boden kommt. Ne? Aber gut. Also ich meine, du hast jetzt Bad Lauchstädt. Wenn du dich 10 Jahre in die Zukunft versetzt, wie glaubst du, wird die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland aussehen? Haben wir dann alles auf Wasserstoff umgestellt? Haben wir überall ausreichend Wasserstoff? Gut, wo kommt der her? Haben wir schon drüber gesprochen. Also wenn alles gut läuft, ein Viertel aus Deutschland in der Produktion, der Rest dann sozusagen aus anderen Ländern?
Ich würde da mal ein bisschen mehrstufig antworten wollen. Ich würde erstmal aus der Projektbrille kommen und sagen, der 10-Jahres-Horizont ist schon einer, der auch für das Projekt Energiepark Bad Lauchstädt ein sehr bedeutender ist. Das heißt, in 10 Jahren gehe ich davon aus, dass das Projekt in Summe realisiert ist und funktioniert und nach wie vor in Betrieb ist. Weiter wird an diesem Standort die Möglichkeit bestehen, diese 30 MW zu vergrößern, dass wir in 10 Jahren eben nicht mehr nur von 30 MW an diesem Standort sprechen, sondern von bis zu 200 MW an diesem Standort sprechen, was aufgrund der Gegebenheiten vor Ort, also wir haben Land, wir haben Stromanschlusskapazität über 380 kV, Umspannwerk in der Nähe und so weiter und auch über die Kunden. Wir haben da ja einen riesigen Bedarf. Die Mengen, die wir in dem Projekt produzieren, das sind je nachdem, wie viel Strom man einsetzt, also ob man nur den Windstrom einsetzt oder eben auch Zusatzstrom aus dem Netz bezieht, sind da ja zwischen, 4.000 Tonnen Jahresproduktion, die wir da darstellen können. Das ist aber nur ein Bruchteil Apothekermengen, die für die Total, die brauchen ein Vielfaches davon. Und insofern haben wir da auf der Kundenseite ein Skalierungspotenzial, wir haben auf der Fläche und wir haben auf der Stromseite Skalierungspotenzial. Und das ist an sich auch meine Wunschvorstellung für Deutschland. In 10 Jahren werden wir weitere Projekte sehen. Wir werden noch nicht die komplette Wende haben auf 100%, definitiv nicht, aber wir werden einen ersten Anfang haben. Das heißt, wir werden so, denn es wirtschaftlich realisierbar ist, Leitungen haben, Infrastruktur haben, wir werden erste Speicher haben und wir werden heimische Produktionsprojekte haben und im Idealfall auch schon erste Importmengen haben. Aber wir werden da immer noch eher am Anfang sein, am Anfang bis mittendrin statt, aber abgeschlossen noch definitiv nicht in 10 Jahren.
Was ist denn eine zeitliche Perspektive, wo du sagen würdest, abgeschlossen ist, ich finde immer so schwierig in der Energiewirtschaft, aber dann ist man sehr weit des Weges schon gegangen und es ist, man ist vom Methan sozusagen dann auf grüne Gase wirklich gekommen.
Ob man das wirklich an einem Zeit, also ein echtes Zeitfenster da festmachen kann, das ist von, also ich finde das extrem schwierig, weil natürlich kann man jetzt rein von den Realisierungszeiten der Projekte kommen, ne? Und da ist ein Zeitraum von 10, 15 Jahren realistisch schon eine Menge zu erreichen. Das sind 20 Jahre sein, ne? Der Punkt ist aber, dass die Projekte ja kein Selbstzweck sind, sondern nur dann kommen, wenn die Regulierung passt, wenn die Finanzierung passt und wenn vor allem, und das halte ich für das Allerwichtigste, die Kunden passen. Also wenn wir genug Nachfrage für diese grünen Gase haben, ne? Also allein der Order de Mufti zu sagen, jetzt muss ja aber grüne Wasserstoff her oder Biomethan, das so funktioniert es nicht. Das hat noch nie funktioniert. Und gerade wir Energiewirtschaftler wissen ja, wie Fuel Switch funktioniert. Ja, wir haben es erlebt von Stadtgas auf Erdgas. Wir erleben es gerade im Zusammenhang von Erdgas auf andere Gase. Wir kennen es aus dem Bereich Kohle zu Gas. Also das sind keine Prozesse, die von jetzt auf gleich passieren. Aber vor allem im Gasebereich wissen wir, dass das vom Kunden her getrieben sein muss. Und das ist für mich die kriegsentscheidende, also die Notwendigkeit, wenn dass da die Nachfrage hinreichend da ist und dann wird der Rest auch kommen und dann wird er auch schnell kommen. Wenn die nicht da ist, wird es ein sehr zäher Prozess sein, glaube ich.
Was ist sozusagen, wenn ich mich in eine Kundensicht hinein denke? Es gibt ja zwei Unterschiede, also da gibt es ja mehrere Perspektiven. Die eine Perspektive ist ja, ich kann sagen, ich will es gerne haben, dann muss ich es aber erst mal kriegen. Also dann brauchst du ja irgendeine Infrastruktur, kannst du es, keine Ahnung, kannst du mit dem LKW hin und her schippern oder mit der Bahn, wenn sie nicht streikt, oder alles Mögliche machen. Oder halt, du hast ein Rohrleitungssystem, das dir das irgendwann sozusagen vor die Haustür bringt. Mhm. Und das Zweite ist ja nur auch der Preis. Ich meine, etwas zu bekommen ist ja das eine, es sich leisten zu können oder wollen, ist ja das andere. Wie, was würdest du sagen, was sind denn da so die Parameter, die da wesentlich sind? Also was ist die Henne, was ist das Ei? Muss erst der Wasserstoff da sein oder erst die Infrastruktur oder muss das Hand in Hand gehen? Das ist ja jetzt, was gerade viel diskutiert wird mit dem Kernnetz.
Ja.
Das soll das Henne-Ei-Prinzip irgendwie auflösen.
Also mich stört persönlich immer sehr, wenn immer vom Henne-Ei-Problem gesprochen wird, weil das Henne-Ei-Problem aus meiner Sicht Unlösbarkeit suggeriert und den Reflex auslöst, dann legen wir die Hände in den Schoß und machen gar nichts. Deswegen finde ich das immer, mag ich nicht, wenn man in dieser Diskussion dieses Henne-Ei-Problem aufzeigt, wenngleich natürlich Wahrheit dran ist. Ich will das auch nicht negieren. Ne? Also es ist natürlich so, dass wir mittlerweile an sehr, sehr vielen Enden arbeiten müssen, damit der Wasserstoffhochlauf funktionieren kann. Aus meiner Sicht ist aber auch das nichts Neues. Wenn man in die Vergangenheit schaut, also gerade das Thema Erdgas, also Stadtgas auf Erdgasumstellung, wie ist denn das gelaufen? Das war ganz simpel. Alle hatten Stadtgas und ich glaube in den 50ern oder 60ern ging es los, dass man Erdgas in den Niederlanden irgendwie gefunden hat und man festgestellt hat, das ist wirtschaftlicher, weil der Brennwert ist besser und es hat noch andere Vorteile. Ja, es war auch klimaschonender, ne? Also es war auch weniger, also man hat kein Kohlenmonoxid und was weiß ich nicht alles. Also es hatte viele Vorteile. Mit dem Ergebnis, dass sich erste Industrien dafür entschieden haben, das zu machen. Und wie ist es vonstatten gegangen? Der Kunde war da, der Kunde hat was nachgefragt. Die erste Pipeline hat die Quelle mit dem Kunden verbunden. Ja, und so ging das weiter. Und so kamen andere Industriekunden dazu. Es wurden weitere Pipelines gelegt und dann waren auf den Pipelines auch noch Städte auf dem Weg. Dann hat man die auch noch umgestellt. Und das war ein ganz langer Prozess, der dann im Osten ja in den 90ern dann letztendlich abgeschlossen worden ist. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Henne-Ei-Problem, gut und schön, ja, haben wir. Aber in dem Moment, wo Kunden da sind und Kunden einen wirtschaftlichen Nutzen von einem Produkt haben, dann löst sich der Knoten von ganz alleine. Beispiel gibt seit 2021, glaube ich, eine Änderung im sogenannten Bundesemissionsschutzgesetz. Ich höre jetzt auch gleich wieder auf, von Gesetzen zu reden, weil das ist in der Regel langweilig. Aber was stand da drin oder was steht da drin? Dass Raffinerien verpflichtet sind, ihre CO2-Emissionen runterzubringen. Das ist eine Verpflichtung, die gibt es schon sehr lange. 2021 wurde die aber angepasst, nämlich in den Erfüllungsoptionen. Die Raffinerien hatten mittlerweile die Möglichkeit, diese CO2-Emissionsreduzierung darzustellen, indem sie grünen Wasserstoff in ihrer Produktion einsetzen. Und das war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Baustein für das Thema Wasserstoffhochlauf. Warum? Weil Raffinerien große Mengen nachfragen. Die fragen nicht nur 1.000 Tonnen hier, 500 Tonnen da, sondern die sind im 10, 20, 30, 100.000 Tonnen Bereich unterwegs. Und wenn wir in diesen Bereichen unterwegs sind, macht Infrastruktur auch Spaß. Das heißt, diese Kunden haben die Möglichkeit, es einzusetzen. Der kommerzielle Hebel kommt daher, dass die THG-Quoten, mit denen sie ja ihre Verpflichtungen auch erfüllen können, einen gewissen Preis haben und auch einen sehr hohen Preis haben, sodass ein Anreiz da ist, grünen Wasserstoff einzusetzen, weil ich damit diesen hohen THG-Quotenpreis vermeide. Und in dem Moment, wo ich diese Methodik habe und Anfang diesen Jahres oder Frühjahr diesen Jahres haben offensichtlich den Prozess abgeschlossen, wird es eine sehr, sehr hohe Nachfrage an der Raffinerie-Seite geben für grünen Wasserstoff und das zieht die entsprechende Infrastruktur nach sich. Nichtsdestotrotz reicht es nicht und damit kommen wir im Prinzip zu dem, was du ja angesprochen hast, die Kernnetzfrage, brauchen wir das? Ich sag ja, wir brauchen das, um eben noch als weiterer Katalysator zu funktionieren. Aber ich meine damit, weder das Kernnetz alleine noch die Nachfrage alleine würden funktionieren. Wir brauchen beides.
Wie groß dimensioniert man dann sowas? Weil ich meine, das ist ja, die du sagtest, du brauchst Kunden, Ankerkunden in irgendeinem, hat man jetzt ja auch berücksichtigt, hast Kraftwerke, du hast Raffinerien etc. pp. Weil wir reden ja schon über lange Zeiten und wir reden auch über ganz schön viel Geld, was Versorger, irgendjemand auf jeden Fall in die Hand nehmen muss, um das zu investieren.
Ja gut, also da sind wir im Bereich der Netzplanung. Das ist aus meiner Sicht nichts Neues. Das können die Netzbetreiber, das kann die B-Netz A. Da vertraue ich auf die Fachleute, dass sie da die richtigen Entscheidungen treffen. Und wir merken das ja. Das ist ja ein Prozess, der geht da jetzt schon über ein Jahr, glaube ich. Also der reine Prozess mit der Regierung, der Prozess der Fernleitungsnetzbetreiber geht schon deutlich länger. Die Initiativen sind deutlich älter. Und ja, es geht im Prinzip geht's darum, welche Annahmen trifft man und auf Basis dieser Annahmen konzeptioniert und legt man das Netz aus. Teilaspekte sind natürlich nicht nur die Leitungen. Ne? Dazu gehört auch die Frage Wasserstoffspeicher. Wie gehe ich damit um? Wie baue ich die sinnvoll ein? Speicher ersparen ja mitunter auch die ein oder andere Kilometer und so weiter. Also, aber da sind die Fachleute versiert genug. Da vertraue ich denen, dass sie das richtig planen.
Also ich meine, du hattest vorhin ja schon mal mit Umstellungen, also hier irgendwie, wir hatten Koks, also Stadtgas, dann haben wir L-Gas, H-Gas, da gab es ja auch gewisse Umstellungen.
Genau.
Wie habe ich mir das konkret vorzustellen? Weil ich meine, es ist ja immer sinnvoll, bestehende Infrastruktur dort, wo man sie hat, möglichst zu nutzen.
Ja.
Und so verstehe ich auch die Wasserstoffinfrastruktur, dass man sagt, gut, wir haben ein Rohrleitungsnetz, da fließt Gas durch, kann man ja vielleicht nicht alles und überall, aber wegschmeißen und ganz neu und redundant braucht man nicht. Wie stelle ich denn sowas um? Ich stelle mir das vor, da geht eine Leitung, die geht irgendwie zu einem Kraftwerk, dann bei einer Gemeinde vorbei, irgendwo.
Genau.
Und jetzt sage ich dann irgendwann, muss ich mich ja entscheiden, bis heute fließt Erdgas durch und ab morgen fließt dann Wasserstoff durch und dann schalte ich um und sage allen, übrigens, morgen braucht ihr einen neuen Brenner.
Ja, ganz so, also ich würde mal sagen, jein. Ja, also wir haben das gemacht. Wir wissen, wie das geht. Und das wird dann in der Endkonsequenz, wenn es wirklich dann um die Umstellung beim Haushalt auch geht, wobei das nochmal eine Sonderdebatte ist, da muss man sich auch nochmal unterhalten, wie das genau funktioniert. Aber nehmen wir mal die These, ich würde auch beim Endkunden tatsächlich ankommen, dann läuft das abschnittsweise. Das ist ja auch so gelaufen, da hat man sich dann immer Abschnitte vorgenommen und hat diese dann umgestellt und dann tatsächlich irgendwann den Schalter umgelegt und dann war Wasserstoff da. Gleichwohl war das ein langer Prozess, ein langer Planungsprozess, Informationsprozess, die Geräte wurden vorher umgestellt und so weiter. Also das ist eine geübte Praxis, da mache ich überhaupt keine Sorgen, wie das funktioniert, aber es funktioniert doch alles bei der Abschnittsweise. Die Frage, die da aber eigentlich drin steckt, ist ja, werden wir eine Parallelität der Systeme haben? Werden wir nur einen Backbone-Wasserstoff sehen? Werden wir ein flächendeckendes Wasserstoffsystem haben, so wie wir jetzt das Erdgassystem haben? Wo kommt die Wärme her zukünftig und so weiter? Das sind natürlich Fragen, die sehr komplex sind und wo man als Jurist, aber auch grundsätzlich antworten kann, es kommt drauf an. Wir werden auf alle Fälle eine ganze Weile parallele Systeme haben. Nicht umsonst heißt die Initiative Kernnetz oder Neudeutsch Backbone beim Thema Wasserstoff. Also wir reden nicht von einer flächendeckenden Lösung. Und selbstverständlich, wenn wir auf dem Weg des Backbones Kommunen haben, die nahe dran sind und für die sich das lohnt, auf Wasserstoff umzustellen, in welcher Konstellation auch immer, dann werden die natürlich angeschossen. Und dann gibt es auch Wege, das auch bis zum Endkunden zu nutzen. Wobei ich nicht sage, dass das unbedingt Wasserstoffeinsatz in der Wärme heißt.
Dann noch, was immer wieder hört, ich würde noch zwei, drei Fragen haben, ist diese, es wird ja immer davon gesprochen, dass Wasserstoff der Champagner der Energiewende ist, was ja so ein bisschen sozusagen schon insinuiert, dass es ein Luxusprodukt ist, das nur ganz wenigen bei, wie soll ich sagen, exquisiten Anlässen zur Verfügung gestellt wird. Jetzt habe ich trotzdem tendenziös gefragt. Mhm. Wie schätzt du das ein? Also wo wird denn Wasserstoff zum Einsatz kommen? Ist es ein Spezialthema? Oder ist es wirklich ein breites Thema? Und wenn, dann welche Art von Wasserstoff? Wann? Der grüne, der blaue, wir hatten gut, grauer wird ja irgendwann schwierig werden, wahrscheinlich ja, wegen CO2.
Ich würde mal mit zwei Gegenzitaten anfangen, die ich gerne sage in solchen Fällen. Und zwar ist das erste kommt von Jules Verne. Er hat in einem Buch im 19. Jahrhundert geschrieben, leider vergesse, wie das Buch hieß, oder prognostiziert vielmehr, dass Wasserstoff die Kohle der Zukunft sein wird. Und dann gibt es noch einen anderen, das war ein Paner, meine ich, der gesagt hat, Wasserstoff ist wie Käse. Und ich finde das viel treffender, dieses Bild, weil das nämlich genau die Funktion von grünem Wasserstoff zeigt und die Bedeutung von grünem Wasserstoff. Nämlich, dass sozusagen das Puzzlestück ist, um die Energiewende versorgungssicher hinzubekommen und resilient hinzubekommen. Wir können über Wasserstoff Energie speichern, gerade Strom speichern. Wir wollen ja auf grünen Strom umstellen, zu großen Teilen. Strom ist begrenzt speicherbar, ne? Wissen wir alle. Wir brauchen dafür etwas, was es uns ermöglicht, in großen Mengen zu speichern. Und das ist das Thema Wasserstoff. Deswegen Käse. Und deswegen Käse, aber deswegen noch nicht unbedingt Kohle. Warum Kohle? Weil man Wasserstoff tatsächlich sehr vielfältig einsetzen kann. Also man kann ihn als Treibstoff im Kraftfettbereich einsetzen. Man kann ihn zur Produktion von Strom, zur Produktion von Wärme einsetzen. Man kann ihn stofflich nutzen. Also es ist sehr breit einsetzbar und damit sehr ähnlich dem Erdgas, ohne das böse CO2, um es vorsichtig zu formulieren. Also insofern.
Das mit dem Käse habe ich immer noch nicht verstanden.
Käse? Na, Käse macht Milch haltbar.
Okay, aber du kriegst keine Milch mehr raus.
Nee, aber du kriegst zumindest das, was Milch ausmacht, die Vitamine.
Okay.
Also insofern, also da ist schon was dran. Vielleicht ist das Bild ein bisschen schräg, aber es zeigt, dass man Wasserstoff zumindest braucht und dass es auch in Kategorien kommen muss, wo es günstig ist. Und schauen wir uns auch da die Entwicklung im erneuerbaren Strom an, wo wir herkamen vor über 20 Jahren, wo wir jetzt sind bei den Gestehungskosten, nicht unbedingt bei den Preisen. Die haben andere Gründe, warum sie so sind, aber die Gestehungskosten sind deutlich runtergegangen. Und genauso wird es auch beim Thema Wasserstoff sein. Auch da werden Einsparpotenziale prognostiziert, nachvollziehbar prognostiziert. Mit Produktionsstandorten kann man auch Wasserstoffkosten deutlich runterbringen. Also wenn wir eine entsprechende Importinfrastruktur bauen, werden wir auch Preisveränderungen zumindest in der Gestehung, an der Gestehungsseite sehen. Also da sind Potenziale, dass es nach unten geht, dass es aus diesem kostspieligen Bereich rauskommt. Und die Notwendigkeit, dass wir Wasserstoff einsetzen, habe ich versucht, über die zwei Bilder ein bisschen zu transportieren.
Du hattest vorhin mal, wir haben jetzt nicht über Zeitschienen gesprochen, aber wann würdest du sagen, ist ausreichend Wasserstoff bei uns im System, dass ich mich als Endverbraucher, und ich rede jetzt nicht als Industriekunde, sondern auch als privater Endverbraucher, weil da können sich ja viele was drunter vorstellen mit ihrer Heizung, wirklich, wo es eine Option ist, sozusagen, über die ich mir Gedanken machen kann. Heute ist es das ja noch nicht.
Nee, also auch das ist eine sehr komplexe Frage, ne, die man nicht so ohne weiteres beantworten kann. Wenn du mich jetzt einfach fragst, also wir haben ja über 2000 TWh im System, ne, wann ist das komplett durch Wasserstoff ersetzt, würde ich sagen, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht, das wird noch eine Weile dauern. Wenn du mich fragst...
Also 2000 TWh Gas, Erdgas heute.
Genau, wenn du mich aber fragst, wird Wasserstoff beim Endkunden mal ankommen, also werden du und ich mit Wasserstoff heizen, dann würde ich sagen, es kommt drauf an. Und zwar auf, es gibt da kein klares Ja-Nein. Ne? Es gibt kein Ja in jedem Fall und es gibt auch kein Nein nie. Sondern das hängt davon ab, was für, sag in der jeweiligen Kommune ein sinnvolles Wärmekonzept ist. Zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass Wasserstoff mittelbar beim Entzünden anfängt, indem eben in der KWK-Bereich die Abwehr, also Wasserstoff sozusagen zur Stromerzeugung eingesetzt wird, ne? Mit Blick auf Versorgungssicherheit und die entstehende Abwärme eben im Fernwärmenetz genutzt wird. Und damit heizt man mittelbar irgendwie mit Wasserstoff. Wenn ich aufs Gebäudeenergiegesetz gucke, steht da drin, es geht. Also man darf es einsetzen, es ist eine zugelassene Option. Also ja, es wird möglich sein, ob das in jedem Fall die wirtschaftlich sinnvolle Option ist, das muss man sich dann angucken. Also da kann man keinen, also würde ich mich zumindest vor so ganz klaren Äußerungen freuen.
Noch eine letzte Frage, eine allerletzte, bevor ich sozusagen dann die Wunschfrage noch habe. Wie viel blauen Wasserstoff glaubst du verträgt denn die Energiewende?
Ich weiß gar nicht, ob wir so wählerisch sein dürfen und sagen, wie viel vertragen wir, sondern ob wir nicht eher von der Ecke kommen müssten, wie viel brauchen wir. Ne? Und da können wir bei diesen 2000 kWh letztendlich bleiben. Wenn wir heimisches Potenzial grüne Elektrolyse uns angucken, da sind wir bei 200, 250 TWh, was wir mit heimischer Elektrolyse realisieren können. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Teil, drei Viertel fast, die wir anderweitig decken müssen. Und das wird eine Mischung sein aus Import und das wird auch eine Mischung sein oder ergänzt werden um Blau. Wie die Anteile aussehen, wird, glaube ich, letztendlich eine wirtschaftliche, also sollte Thema eine wirtschaftliche Entscheidung sein, wird aber sicherlich auch regulatorisch ein Stück weit vorgegeben sein. Ne? Aber auch da, die Regulierung muss ja, also kann ja über die Tatsachen nicht hinweggehen. Ne? Ich meine, die können sich gerne grünen Wasserstoff wünschen, aber wo er nicht ist, kann es nicht produzieren. Und da hilft blauer Wasserstoff, unsere Dekarbonisierungsziele zu erreichen.
Gut, und du hattest ja vorhin auch gesagt, Kunden braucht es auf der anderen Seite. Und ich meine, die brauchen ja auch eine gewisse Verlässlichkeit und wir brauchen ja einen Markthochlauf auch. Ich meine, sonst
richtig.
Bringst du das irgendwie, keine Ahnung, du musst den Motor halt irgendwann mal starten.
Genau, und da bringt blauer Wasserstoff halt viel mit. Ne? Er ist konstant, er ist potenziell günstig und er kann in großen Mengen produziert werden.
Dann mit Blick ein bisschen auch auf die Uhr, wenn du, so die Feenfrage, wenn die Wasserstofffee oder der Wasserstoffelf um die Ecke käme, welche drei Wünsche würdest du denn dir von ihm wünschen oder von ihr?
Jeder, der mich schon auf der einen oder anderen Stelle schon mal gehört hat, mein Standardwunsch, bis es endlich erfüllt ist, ist die 37. BIMV, dass sie endlich da ist. Wenn wir noch eine Minute Zeit haben, erkläre ich warum. Ansonsten lasse ich es so stehen. Als zweiten Wunsch würde ich mir mehr Pragmatismus, statt Perfektionismus in den politischen Entscheidungen wünschen. Und an letzter Stelle weniger eine Diskussion darüber, was nicht geht, sondern eine Orientierung an Erfolgsgeschichten. Also lasst uns anpacken und loslegen und mit den Projekten wachsen.
Und dann vielleicht doch was zur 37. BIM-Schau, falls ein Nicht-Juristen-Elf unter unseren Zuhörern ist.
Das knüpft an das an, was ich schon gesagt habe. Die Regelung im Bundesemissionsschutzgesetz mit den PAG-Quoten braucht noch eine Umsetzung in einem weiteren Dokument und das ist die 37. BIM-Schau. Wenn die dann endlich final da ist, dann kann der Hochlauf sozusagen beginnen, weil dann sind die Regelungen klar, die ich brauche, um den grünen Wasserstoff in die Raffinerie einzusetzen. Also es ist ein kleines Dokument, aber ein sehr wichtiges und sehr zentrales Dokument und wir warten seit einigen Jahren drauf, aber jetzt soll im Februar, Ende Februar tatsächlich, soll es soweit sein. Wir sind gespannt.
So häufig steckt der Teufel im Detail, gell?
Richtig.
Und wenn es in der 37. BIM-Schau ist. Hast du eine Lese- oder Hörempfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Das machen wir immer. Jetzt ist zwar gerade keine Urlaubszeit, die ansteht, aber muss auch nichts um das Thema sein. Kann auch Belletristik, sonst irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist was ich empfehlen kann.
Ja, ich muss sagen, ich lese sehr, sehr gerne und ich lese sehr viel und es ist nicht unbedingt Fachliteratur, die ich lese. Ich gebe es auch zu. Nichtsdestotrotz versuche ich schon auch Bücher finden, die einem auch ein bisschen die aktuelle Welt erklären oder einem helfen, die aktuelle Welt zu verstehen mit Blick auch in die Geschichte. Und also bin ich über zwei Bücher in der Zeit gestolpert, die ich mit großem Interesse gelesen habe und die mir sehr geholfen haben, die aktuelle Zeit mit dieser neuen Blockbildung und allem, was damit zu tun hat, zu verstehen. Das ist einmal eine Kennedy-Biografie von dem Robert Dalek, kann ich sehr empfehlen, und eine Biografie von Karl V., also da sind wir gehen mal ins 16. Jahrhundert, man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich sehr augenöffnend, auch für die heutige Zeit, von Geoffrey Parker. Die beiden Bücher kann ich sehr empfehlen, die sind wirklich toll.
Kennedy kann ich sofort, Karl V., ich habe zwar mal Geschichte studiert, aber den kriege ich gerade nicht komplett einsortiert. Aber herzlichen Dank für die Empfehlung und auch für den spannenden Austausch, für das spannende Gespräch. Und wir drücken dem Wasserstoff alle die Daumen, weil tatsächlich, also ich esse gerne Käse, von daher tut mir das auch sehr leicht. Herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Dankeschön.
Das war das Podcast-Gespräch zur Energiezukunft im Dialog.